BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser heute zu unserem philosophischen Ratsch. Die Kunst, die Eltern zu enttäuschen, vom Mut zum selbstbestimmten Leben. Die Kunst, sich selbst zu verstehen, den Weg ins eigene Leben finden. Und die Kunst, unserer Sehnsucht zu folgen. Spiritualität in Zeiten des Umbruchs. Das sind drei Bücher, die ich hier liegen habe. Alle drei vom Philosophieprofessor und Bestsellerautor Professor Michael Bort, der heute bei mir zu Gast ist. Und wir ratschen darüber, sprechen darüber, was ist Philosophie und wie können wir im Alltag davon profitieren. Habe die Ehre und grüß Gott, sage ich zu meinem Gast, Philosophieprofessor und Jesuit, Professor Michael Bort. Schön, dass Sie da sind. Vielen herzlichen Dank.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Man hat ja beim Stichwort Philosophie immer so ein bisschen einen Respekt davor und denkt, das ist nur in einer hochgeistigen Welt, in der sich Philosophie ansiedelt. Aber Sie haben ja auch einmal als junger Student oder als Schüler angefangen, sich erst einmal mit Philosophie zu beschäftigen.
Ja. Also es ist natürlich richtig, dass Philosophie als wissenschaftliche Disziplin, was man an den Universitäten halt lehrt, dass das schon sehr abstrakt ist. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben ja gerade eine Musik gehört, praktischer Klosterzögling heißt das Stück. Das haben Sie nett ausgewählt. Aus zwei Perspektiven könnte man sagen. Das eine, ich bin zwar kein Klosterzögling, aber ich bin Mitglied des Jesuitenordens. Bin katholischer Priester und insofern passt das mit dem Kloster auch, selbst wenn wir technisch gesprochen nicht in Klöstern leben. Ich bin eben, mein Leben ist praktisch geworden, weil ich, nachdem ich sehr viele Jahre an der Hochschule für Philosophie als Philosoph tätig war, ich habe meine Doktorarbeit in Oxford geschrieben, bin dann nach Princeton gegangen, bin dann zurück nach München habe dann hier unterrichtet, habe ich seit eigentlich beinahe 10 Jahren bin ich in die Praxis gegangen. Mhm. Und was ich jetzt hauptsächlich mache, ist eben nicht mehr das philosophische Unterrichten in akademischen Kontexten, sondern ich versuche das, was mir an der Philosophie wichtig gewesen ist und eigentlich so, warum ich das ursprünglich auch so faszinierend fand, versuche das jetzt an junge Gründer, Unternehmer, Menschen, die ein Start-up aufgebaut haben, aber auch an Führungskräften in Spitzenpositionen von großen Konzernen weiterzugeben.
Aber das ist genau das, was wir eingangs gesagt haben, das ist die Philosophie in den Alltag bringen, also gelebte Philosophie eigentlich. Und das ist eigentlich so die hohe Kunst, wie wir es, wenn wir an das Stichwort Philosophie denken, aus der Antike kennen, wo kluge Gedanken in den Alltag gebracht wurden. Als spirituelle Gedanken oder als Handwerkszeug für ein selbstbestimmtes Leben, wie der Titel einer Ihrer Bücher heißt.
Ja, ich bin sozusagen, ich glaube auch, dass das der entscheidende Impuls für mich war. Mein Fachgebiet in der Philosophie war tatsächlich die antike Philosophie. Mhm. Also ich habe mich sehr viel mit den alten Griechen vor allen Dingen beschäftigt, Sokrates, Platon, Aristoteles, aber auch mit Stoikern, weil mich diese Verbindung so fasziniert hat von Alltagsfragen, von denen die halt ausgegangen sind. Wie soll ich eigentlich leben? Was ist Freundschaft? Was ist Gerechtigkeit? Welche Art, wie werde ich glücklich in meinem Leben? Zu einer philosophischen Theorie, weil dieser Zusammenhang da ganz lebendig und sehr deutlich ist. Wenn Sie sich heute mit der akademischen Philosophie beschäftigen, ist das halt wie alle anderen Wissenschaften auch hochspezialisiert. Und dieser Kontext zum gelebten Leben und zu der Frage, passt das eigentlich so, was ich von morgens bis abends mache? Wie werde ich glücklich oder wie kann mein Leben gelingen? Dieser Kontext, dieser Konnex, der wird heute in der akademischen Philosophie halt kaum thematisiert. Ja. Und in der Antiken gab es das halt so.
Es ist ja immer in Zeiten wie diesen, wo einfach viel passiert, von Kriegen bis zu Corona-Zeiten. Und in diesen stressigen Zeiten und in diesen bedrückenden Zeiten ist es ja ganz deutlich zu sehen, dass viele Leute so eine Art Selbstfindungsprozess haben. Und da gibt es auch viel Scharlatanerie. Und auch da versuchen sie anzusetzen und versuchen eben diese klassische Philosophie in den Alltag zu überliefern, um klar strukturiert Gedanken und Selbstfindung und auch Spiritualität als gelebtes Leben und als gelebte Gedanken den Leuten nahezubringen.
Ja, also mein Anliegen ist sicher auch seelsorglich, das ist ganz klar, ja. Dass ich Menschen, die unter extremen Anspannungen leben und arbeiten, dass ich denen versuche, aus der Tradition der Philosophie, aber auch aus der Tradition der Spiritualität des Jesuitenordens, dem ich angehöre, etwas mitzugeben. Wobei der Ausgangspunkt eigentlich immer gewesen ist und immer ist, was ist für mich selbst hilfreicher? Was hat mich eigentlich in Krisenzeiten oder in Zeiten hoher beruflicher Beanspruchung, was hat mich da eigentlich getragen und was hat mir eigentlich geholfen? Und das versuche ich zu vermitteln.
Und ganz wichtig ist bei Ihnen auch etwas, was man beherrschen muss, was wirklich auch eine Kunst ist. Und ich finde es interessant, dass viele Titel mit Kunst zu tun hat. Und es ist nicht ein Talent, das man hat, wie ein Künstler zu sein, sondern die Kunst ist sowas Leichtes, etwas beherrschen zu können, was fast Spielerisches, wo Sie dazu auch Anleitung geben. Unter anderem auch, wie man meditieren kann und wie wichtig Meditation ist, um auch seine Gedanken zu sammeln. Wir wollten über Meditation sprechen und so fängt ja zum Beispiel auch gleich Ihr Buch an, die Kunst unserer Sehnsucht zu folgen, wie wichtig es ist zu meditieren. Und das ist auch eine hohe Kunst, das überhaupt zu kennen. Erzabt Öxler war mal hier bei mir zu Gast.
Ja.
Und der hat gesagt, auf Schwäbisch heißt meditieren na flacker und wie verreckt dort. Das habe ich mir gemerkt. Ja. Aber es ist natürlich auf einer ganz anderen Ebene und er hat es ja auch sehr humorvoll gemeint. Ja. Wie funktioniert die hohe Kunst des Meditierens? Das ist ja für viele Leute heutzutage ganz schwierig zuzuhören. Das weiß man auch noch, als wir Kinder waren und in der Kirche versucht haben, der Predigt des Pfarrers zu folgen und die Gedanken sind dann abgeschweift, ja, weil man dann irgendwelche Gebeine angeschaut hat oder Bilder in der Kirche oder in die Nachbarsbänke gelugt hat. Es ist ja eigentlich schwierig, sich zu konzentrieren und das ist ja ganz wichtig im Leben.
Ja, also es gibt diesen etwas flotten Spruch, die Meditation ist ganz einfach, aber nicht leicht. Und der ist wirklich ziemlich klug, finde ich, weil es ist nicht kompliziert. Es gibt nicht viele Regeln, die man beachten muss. Vielleicht ein Satz vorweg noch. Es gibt natürlich sehr, sehr viele verschiedene Arten von Meditation. Und man könnte die Arten der Meditation in so zwei große Gruppen packen. Die eine Art der Meditation, da ist überhaupt nichts Schlechtes dabei, die dient dazu, dass man in eine andere Stimmung kommt. Also zum Beispiel ganz bewusst Entspannungsübungen macht, transzendentale Meditation oder progressive Muskelrelaxation, was viele Menschen machen, um einfach zu entspannen nach der Arbeit und so weiter. Und das ist wirklich bestens. Die Tradition, aus der ich selber komme und in der ich selber lebe auch, die hat natürlich eine andere Wurzel, nämlich die Wurzel der Religion. Und da geht es nicht, also wenn Sie sich anschauen, Menschen, die in Klöstern leben und ihr ganzes Leben der Meditation widmen, die machen das ja nicht, um zu entspannt durchs Leben zu laufen oder um sich besser zu konzentrieren oder um kreativer zu sein, sondern die tun das, weil sie von einer tiefen Sehnsucht erfüllt sind, nämlich im christlichen Kontext würde man sagen, einer Sehnsucht danach, Gott zu erfahren, die Gegenwart Gottes für sich zu entdecken. Und in dieser Tradition stehe ich selber. Und jetzt gibt es auch eine nicht religiöse Art dieser Meditation. Das Label, könnte man sagen, ist die Mindfulness-Meditation. Und in dieser Mindfulness-Meditation, in der ganz reinen Form, die sich von der Technik, von der religiösen Meditation gar nicht unterscheidet, da geht es immer darum, Herrin der eigenen Aufmerksamkeit zu werden, in einem ersten Schritt. Das heißt, zu lernen, sich selber dabei zuzuschauen, wie ganz natürlich etwas in uns passiert, ohne dass wir was machen, was wollen, was erzwingen, nämlich, dass wir unserem eigenen Atem zuschauen. Das heißt, dass wir uns irgendwo hinsetzen, das kann ein Stuhl sein oder ein Meditationshocker, das kann man aber auch machen, wenn man am Supermarkt an der Kasse wartet und einfach versucht, die Aufmerksamkeit darauf zu richten, wie der Atem einfließt und ausfließt aus dem eigenen Körper. Das ist nicht schwierig. Und immer dann, wenn die Gedanken abschweifen, wie Sie ganz richtig gesagt haben, da sitzt man in der Kirche, der Pfarrer sagt irgendwas und man ist mit Gedanken ganz woanders. Aber das geht einem ja nicht nur in der Kirche so. Das geht einem, geht Studenten so, wenn sie eine Vorlesung hören, die langweilig ist. Das geht einem, wenn man Radio nebenher hört und eigentlich was anderes macht. Also die Gedanken sind ja unglaublich oft, irgendwo fliegen die rum, aber sind nicht da, wo sie vielleicht sein sollten, nämlich in der Gegenwart beim Gegenüber. Ja, so wie Ihre Gedanken jetzt bei mir und meine bei Ihnen im Gespräch sind. Und die Übung der Meditation ist einfach zu lernen, die Herrin der eigenen Aufmerksamkeit zu sein, indem man immer dann, wenn die Aufmerksamkeit wandert und man jetzt irgendwo anders gelandet ist, ja, bei irgendeiner To-Do-Liste oder bei der Wochenendplanung oder beim Ärger über schlechte Wetter, zurückzukommen zur ganz taktilen, zur sinnlichen, sensorischen Wahrnehmung des eigenen Atems. Entweder an der Stelle zwischen den Nasenlöchern und der Oberlippe zum Beispiel immer wieder zurück oder zum Atem als Ganzes oder da, wie sich der Brustkorb hebt und senkt. Genau, das ist eigentlich, das ist das Einfache, also eine einfache Regel.
Das klingt aber so einfach, bloß wie Sie gerade gesagt haben oder wie wir beide festgestellt haben. Wie kann man die Gedanken, die abschweifen, wieder einfangen, dass man sich konzentriert auf diese Atemtechnik, wie Sie es gerade erklären?
Genau, das funktioniert tatsächlich nicht. Mhm. Also das kann man vielleicht für eine halbe Minute machen, aber nicht für mehrere Stunden, wenn man richtig einen Meditationskurs macht. Das heißt, man ist im Grunde darauf angewiesen, dass man merkt, dass man abgeschweift ist. Mhm. Also Sie können nicht erzwingen, dass sie zurück zum Atem kommen, sondern sie sitzen da, versuchen körperlich einigermaßen aufmerksam oder ist also nicht, sie pflegen sich nicht im Sessel rum oder sowas, ja, kein Couch Potato, sondern sie versuchen irgendwie einigermaßen gerade zu sitzen und merken sozusagen, wie schwer das ist, die Aufmerksamkeit immer wieder zurück zum Atem zu holen. Mhm. Und dann denken sie an irgendwas, also zum Beispiel machen Wochenendpläne, ja, und auf einmal kommt so ein Augenblick, und das kann lange dauern, wo sie merken, holla, ich denke jetzt ja gerade an meine Wochenendpläne und bin gar nicht beim Atem. Und das nehmen sie kurz wahr, ja, okay, jetzt bin ich beim Wochenende. Und das ist die Chance, wenn sie merken, dass sie abgeschweift sind, aber das haben sie nicht in der Hand, dann zurück zum Anker, wie man sagt, also zum Atem, zum Atem zu kommen. Und das üben sie immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, ja. Again and again. Und wenn sie dann so in einem ersten Schritt üben, Herrin der eigenen Aufmerksamkeit zu werden, ja, dann vertieft sich die Meditation langsam und dann kommen sie an ganz andere Schichten ihrer eigenen Persönlichkeit heran, bei denen es eigentlich um die ganz eng mit der Frage verbunden sind, wer bin ich, was möchte ich, was motiviert mich, wie möchte ich leben.
Also dass man sozusagen für sich selber die Außenreize abschafft und sich auf sich selber konzentriert und zum Beispiel den Tag so beginnt. Sie haben ja sicher auch mit Meditation heute begonnen.
Genau. Also ich beginne mit einem starken Kaffee. Also ohne das geht überhaupt nichts bei mir. Und dann meditiere ich. Ja. Mhm. Genau. Wobei ich natürlich jetzt 40 Jahre Erfahrung in dieser Art der Meditation habe. Ja.
Das muss man richtig gehen lernen. Das ist ja wie bei einem Sport, dass man viel Training braucht, um so konzentriert meditieren zu können, wie Sie es gerade als ideal vorschlagen.
Ja, wobei, das ist jetzt weniger, das ist vielleicht so eine Sache von der Ausdrucksweise, aber es geht eigentlich nicht um Konzentration. Weil Konzentration bedeutet, dass ich mich sozusagen willentlich auf was fokussiere und sage, also da muss ich jetzt hin. Das macht einen eng, ja. Mhm. Also wenn ich irgendwas schreiben muss und irgendjemand macht im Hintergrund Lärm, ja, dann sage ich, jetzt sei mal ruhig, ich muss mich konzentrieren. Aber Konzentration ist im Grunde wie ein heller Lichtspot in einem dunklen Raum. Bei der Meditation ist eher die Gegenbewegung, dass ich ganz weit offen bin. Dass ich sozusagen ganz aufmache und es geht um Aufmerksamkeit. Und es geht darum, den Fokus der Aufmerksamkeit immer wieder beim Atem zu landen. Aber nicht dadurch, dass ich eng werde, sondern Sie müssen sich das vorstellen, wie wenn Sie spazieren gehen an einem Weg, wunderbar an einem Bach entlang. Und der Bach ist mal näher und mal weiter am Weg entlang. Aber Sie versuchen immer wieder zu lauschen, auf den Bach zu lauschen. Das Plätschern, das Rieseln, das Fließen des Baches zu hören. Ja.
Und auch da schönes müssen
Sie,
Bild.
Ja, ja, und dann, auch da müssen Sie ganz aufmachen. Sozusagen, Sie nehmen alles wahr und eben auch das Rauschen des Baches.
Es ist schön, aber es erfordert, glaube ich, weil Sie gesagt haben, es sei nicht Konzentration, aber es erfordert schon ein ständiges sich darauf konzentrieren, dass man nicht abschweift.
Das können Sie nicht. Das im Grunde ist die Meditation in dem Sinne auch eine Ohnmachtserfahrung, weil man merkt, man hat es nicht in der Hand. Sie können es mal ausversuchen.
Also nicht in der Sendung am besten.
Nicht in der Sendung, sonst wären wir ja ein bisschen, sonst wären wir einfach still.
Ach, wir haben eine schöne Musik.
Genau, eben. Nein, aber sozusagen, das ist wirklich der Punkt, dass man, weil dann sind Leute total frustriert und sagen, Meditation ist nichts für mich. Verstehe ich auch, wenn man das Gefühl hat, ich schaff's nicht. Ich versuche das 3 Minuten und selbst in diesen 3 Minuten bin ich völlig woanders gewesen. Und dann denkt man, das ist nichts für einen. Aber das Zielbild ist dann falsch. Also wenn es wirklich darum ginge, 3 Minuten, selbst wenn man nur 3 Minuten meditiert, 3 Minuten beim Atem zu bleiben, dann das schafft kaum jemand. Dann denkt man natürlich, was soll das? Ja? Der Witz ist, dass man da etwas übt in der Meditation, nämlich die Gedanken dort zu halten, wo man sie selber halten will, nämlich beim Atem. Und man merkt, man schafft das eben nicht. Aber wenn ich dann merke auf einmal, holla, jetzt bin ich eben ganz woanders gelandet mit meinen Gedanken und bin nicht mehr beim Atem, dass man dann wirklich sagt, dass man dann sanft, gewaltfrei, aber bestimmt, weil ich ja meditieren möchte, zum Anker, zum Atem zurückkommt. Und das ist die Übung. Wie man könnte sagen, man trainiert da so eine Art Aufmerksamkeitsmuskel. Das geht mal besser, mal schlechter. Das heißt, mal ist man lange Zeit irgendwie in seinen eigenen Fantasien oder in irgendwelchen Gedanken oder Sorgen, die man sich macht. Und dann geht es wieder zurück zum Anker. Aber das ist eben, wie ich sagte, Meditation ist einfach, aber nicht leicht. Weil das ist schon auch mühsam, weil man sich dann, gerade wenn man anfängt zu meditieren, oft selbst auf die Nerven geht. Ja.
Man kann schön in Bildern denken und Sie haben in einem Ihrer Bücher auch zum Thema Meditation das Bild mit der Rosine und da habe ich lang drüber nachgedacht. Das müssten Sie nochmal erklären, wie das mit der Rosine funktioniert.
Es gibt eine Übung, die aus dieser Mindfulness-Tradition kommt, vor allen Dingen ihren Einsatz findet bei Burnout-Patienten. Vielleicht muss man dazu sagen, dass es ja ein Zeichen der Zeit ist, in der wir heute leben, dass Meditation nicht nur in Klöstern geübt wird, sondern auch in ganz anderen Kontexten das zu finden ist. Und es ist vor allen Dingen ein amerikanischer Arzt und Buddhist gewesen, Jon Kabat-Zinn, der in den 70er Jahren begonnen hat, die Meditation in therapeutischen, in gesundheitlichen Kontexten einzusetzen. Und zwar vor allen Dingen bei Schmerz- und bei Burnout-Patienten dann. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie Burnout haben, dann dreht der Kopf durch. Ja? Also ein Gedanke nach dem anderen. Das ist ein Feuerwerk, was da auf Sie einschießt. Ja? Sie haben überhaupt kein Gespür mehr für den Körper. Sie spüren Hitze nicht mehr, Sie spüren Hunger nicht mehr. Sie spüren Müdigkeit nicht mehr, ja. Und was er jetzt mit diesen Leuten macht, ist eine sehr harte Übung, auch einfach, aber hart und nicht leicht, nämlich die kriegen eine Rosine und sollen sich über eine halbe Stunde oder je nachdem, wie lang das ist, mit dieser Rosine beschäftigen, indem man zum Beispiel die Rosine fühlt, spürt mit den Händen, mit den Fingern, sozusagen die Rillen, die unebene Schale, heißt das ja nicht, Haut der Rosine spürt, dann abbeißt, dann kaut, mal dran riecht und so weiter. Da geht es also nicht darum, zurück zum Atem zu kommen, sondern da geht es zurück zur Wahrnehmung, zur sinnlichen Wahrnehmung kommen, zur taktilen Wahrnehmung der Rosine in der Hand oder zur gustatorischen, zur Geschmackswahrnehmung der Rosine im Mund. Aber die Übung ist genau dieselbe. Also es zielt genau auf dasselbe, nämlich zu lernen, Herrin der Aufmerksamkeit zu sein und jetzt also nicht zum Atem, sondern zu so etwas wie der Rosine zurückzukommen. Mhm. Interessant ist, dass es gibt ja manche oder viele Berichte und Sendungen, YouTube-Videos über Meditation und auch über diese Rosinenübung. Und die wird oft falsch verstanden, weil das wird dann so geframed, dass man sagt, naja, die Manager, die sollen dann lernen, was für ein Wunderwerk in dieser Rosine ist und sollen achtsamer ihr Müsli essen. Aber darum geht's nicht. Ja. Es geht nicht so sehr um diese Achtsamkeit, sondern mindful, daher kommt das ja, heißt eigentlich nicht achtsam, also was achtsam hat ja halt mit vorsichtig, mit langsam zu tun, sondern und mindful heißt, kommt aus dem Englischen und das heißt full of mind, also bei vollem Bewusstsein, geistesgegenwärtig ist die beste Übersetzung, da zu sein, ja. Und die sollen eben lernen, geistesgegenwärtig zu sein, dadurch, dass sie immer wieder auf diese Körpererfahrung zurückkommen. Und das ist sehr mühsam. Das ist, die Leute sind fertig nach dieser Übung, ja. Das ist also nicht, was für ein Universum steckt hier in der Rosine und wie unachtsam schlinge ich das morgens beim Müsli runter, sondern das ist eine harte Übung, den Geist zu trainieren und geistesgegenwärtig zu sein.
Professor Michael Bort bei mir zu Gast. Wir haben jetzt gerade über Meditation gesprochen und Sie arbeiten buchstäblich mit Leuten. Mit Firmen, mit Einzelpersonen und da ist vor einigen Jahren die Idee gekommen bei Ihnen in der Uni oder im Jesuitenkolleg, das Institut für Philosophie und Leadership, also das müssten Sie nochmal ein bisschen übersetzen, was mit Leadership in dem Fall gemeint ist, zu gründen. Woher kam diese Idee?
Ich bin 2005 vom Senat der Hochschule für Philosophie, in der ich Professor gewesen bin, zum Präsidenten gewählt worden. Und meine Aufgabe als Präsident war zu schauen, ob wir die Hochschule nochmal auf solide finanzielle Füße stellen können. Das war immer etwas schwierig. Und die Grundidee war, dass wir das, was wir in der Philosophie machen, dass wir das anbieten für andere Gruppen, dass wir uns öffnen. Und dass wir auch Kontakte zur Wirtschaft bekommen und die über Ethik zum Beispiel, über Werte Dinge in der Wirtschaft machen. Das funktionierte leider überhaupt nicht gut, muss man sagen. Bei der Finanz- und Wirtschaftskrise hat sich das so ein bisschen geändert. Vielleicht erinnern Sie, 2008, 2009 war das wirklich schwierig. Und da gab es in Deutschland so die Vorstellung, dass es daran liegt, weil wir uns nicht mehr an Werten orientieren und wir müssen zurück zum ehrbaren Kaufmann. Und da gab es so einige Leute, die dachten, naja, okay, jetzt das kann nicht schaden, da was über Werte zu machen. Aber das hat nie wirklich gut funktioniert, weil ich das Gefühl habe, wenn man so einen Vortrag über Werte hält, das geht dann, das ist zwar vielleicht ganz nett, aber es ändert nichts. Ja. Und dann war es so, dass am Ende der Zeit als Präsident, also als Jesuit macht man das normalerweise 6 Jahre und das war klar, 2011 geht dann die Zeit zu Ende, in der ich Präsident bin. Zum Ende der Zeit ist ein Vorstandsvorsitzender eines großen Konzerns auf mich zugekommen. Der hatte mich kennengelernt bei einer Diskussionsveranstaltung und hat gefragt, ob ich für die Mitglieder des Vorstandes einen Workshop machen kann, weil die Erfahrung der Krise, der Finanz- und Wirtschaftskrise, die Leute in eine persönliche Krise hineingebracht hat. Also, dass die Dinge, die passiert sind in diesem Konzern, dass die so schwierig gewesen sind für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bis in den Vorstand hinein, dass er das Gefühl hatte, es ist wirklich schwer, dass die Leute noch in Ruhe konzentriert arbeiten, dass die aus ihrer Mitte heraus leben, dass die Motivation stimmt und so weiter. Und ob ich was machen könnte. Und dann habe ich mir überlegt, was hat mir eigentlich selber geholfen, diese Zeit als Präsident gut zu leben, ja, nicht zu überleben, wo ich in sehr vielen Spannungsfeldern auf einmal drin war, ja. Und mir war das sehr schnell klar, was mir geholfen hat, war die Meditation, die tägliche Meditation und ein bestimmtes Verständnis von mir selbst, eine Art, über mich selber nachzudenken, die eben sehr durch die Philosophie geprägt war. Und was ich dann sozusagen bei diesem Workshop versucht habe zu machen, ist so ein paar absolute Basics von dem, woraus ich selber lebe. Die Spiritualität, die Meditation, aber auch die Reflexion, die Selbstreflexion, da ihnen ein paar Hinweise zu geben. Und dieser Workshop für den Vorstand lief sehr gut und daraus ist dann ein 4-jähriges Projekt geworden, der Ausbildung, der Fortbildung des Vorstandes dieses DAX-Konzerns und der weltweit 60 Bereichsleiter, die wir da hatten. Nun war meine Zeit als Präsident vorbei und jetzt habe ich mir gemeinsam mit meinem Kollegen Johannes Luber, der damals Assistent von mir war, haben wir uns überlegt, was machen wir jetzt? Und haben wir gedacht, okay, wir brauchen irgendwie eine institutionelle Basis für das Ganze und haben dann, nicht sehr kreative Idee, dieses Institut für Philosophie und Leadership gegründet. Leadership,
meint
der englische Titel. Ja, genau, meint im Grunde das deutsche Wort. Man hätte auch das deutsche Wort Führung nehmen können. Nur aufgrund der deutschen Vergangenheit haben wir gedacht, das Thema Führung, Führer, das hat wirklich einen unguten Ruf. Insofern sind wir aufs Englische ausgewichen und haben uns eben Institut für Philosophie und Leadership genannt. Und dann sind wir vor knapp 2 Jahren sind wir ausgegründet worden aus der Hochschule für Philosophie. Also wir sind jetzt kein Institut in der Hochschule mehr, sondern sind jetzt eine gemeinnützige GmbH und sozusagen ein eigenes Werk. Und das macht viel Freude. So bin ich auf meine alten Tage nochmal Geschäftsführer und Unternehmer geworden. Und das ist schon schön.
Aber es ist ja auch spannend, was das Leben einem so alles bietet, was so weiterführend ist. Eigentlich war Ihr Berufsziel auch nie so klar.
Nein, das war überhaupt nicht klar. Das muss man wirklich sagen. Und ich habe gedacht, also bevor ich zum Präsidenten gewählt worden bin, habe ich halt gedacht, naja, ich bin eben Spezialist in der Antike und in der antiken Philosophie sind die Dinge eben auch sehr spezialisiert. Und dass ich vielleicht 2, 3 Bücher schreibe, die dann vielleicht von 20 Leuten gelesen und für gut befunden werden, hoffentlich. Also das ist wirklich so eine kleine Community weltweit, ja. Das ist nicht sehr viel mehr, wenn man sich so spezialisiert in der Wissenschaft, wie man sich auch spezialisieren muss, ja. Und durch die Tatsache, dass ich dann Präsident der Hochschule geworden bin, ist das Leben dann auf einmal ganz anders verlaufen. Und dann dadurch, dass ich das Institut für Philosophie und Leadership gegründet habe, nochmal anders geworden, ja. Sehr spannend.
Also sind Sie von der Antike mit der Antike in der Moderne gelandet.
Ganz
genau. Wenn man den Weg mal so kurz beschreiben kann. Und Ihre Bücher sind nicht nur für 20 Leute, sondern sind eigentlich alle Bestseller geworden.
Ja, das ist wirklich, freut mich auch. Es freut mich, dass das, was ich selber für wichtig halte und woraus ich selber erlebe, dass das auch eine Resonanz in anderen Menschen hat. Und dass ich eben auch mitkriege, ich kriege immer mal wieder Mails von Leserinnen und Lesern, die dann auch von sich berichten oder gerade dieses Buch Die Kunst, die Eltern zu enttäuschen, ist natürlich ein Buch, was durch den Titel schon eine gewisse Provokation hat, aber wo dann auch Eltern schreiben, das finde ich total anrührend, dass sie das zum Beispiel gemeinsam mit ihren Kindern gelesen haben, weil die in einer riesen Familienkrise waren und dass ihnen das geholfen hat. Und das ist natürlich wirklich, wirklich wunderbar, finde ich. Ja. Was will man mehr als Autor?
Die Kunst, die Eltern zu enttäuschen, Sie haben schon gesagt, das ist ein provokativer Titel. Aber zwischen den Zeilen dieses Titels steht es auch vom Mut zum selbstbestimmten Leben. Und das kennen Eltern und Kinder, die Eltern waren ja auch mal Kinder, diese Erwartungshaltung der älteren Generation, was die Kinder machen sollen, welchen Weg sie gehen sollen. Die Kunst, die Eltern zu enttäuschen, auch das ist eine hohe Kunst. Waren Ihre Eltern denn sehr zufrieden mit Ihrer Berufswahl? Sie haben ja früh Philosophie studiert, könnte ich mir vorstellen, dass der Papa gesagt hat, das ist doch eine brotlose Kunst, Junge.
Also das war tatsächlich für die Eltern nicht einfach, das muss man sagen. Die haben gemerkt, das ist mein Ding, das passt zu mir, aber das war nicht einfach. Und richtig schwierig wurde es dann für die Eltern, als ich mich mit 28 Jahren dazu entschlossen habe, in den Jesuitenorden einzutreten. Weil in einen religiösen Orden einzutreten natürlich ein großer Schritt aus einem Familiensystem heraus ist. Mhm. Also es ist ja wirklich so, dass man, also wenn man normal Kind von Eltern ist und dann selber heiratet und dann Kinder bekommt, dann sind die Großeltern wieder bei den Enkeln, werden eingespannt und das ist eine große Hilfe für die Familie, dass sie mal die Eltern, dass sie die Enkel hüten können und so geht es dann weiter. Aber wenn jemand wie ich sich entschließt, in einen Orden einzutreten, ist natürlich erstmal klar, es wird keine Enkel, es wird keine Nachkommen geben, aber auch, dass ich quasi in eine ganz andere Art von Familie zu einer ganz anderen Art von Familie gehören werde, ja. Und meine Eltern waren da schon erstmal beunruhigt, weil Jesuiten, das klingt ja auch erstmal ein bisschen, huch, was ist das und was macht der Bub da? Aber nachdem sie dann auch selber vom Orden eingeladen worden sind und den Jesuitenorden und meine Mitbrüder, wie wir sagen, kennengelernt haben, haben sie dann auch gemerkt, das ist gut für mich und das passt zu mir. Und jetzt sind sie wirklich da. Also meine Mutter ist gestorben, aber mein Vater lebt noch. Und da gab es dann nie Schwierigkeiten, sondern sie haben das voll bejahen können, was ich da tue.
Wobei das ja auch menschlich ist, dass man fürs Kind das Beste möchte, ja, und dann in Zweifel zieht, ob das wirklich der richtige Weg ist. Aber Sie haben ja eben den schönen Vergleich gehabt, das heißt ja auch im Ordensleben Mitbrüder oder Mitschwestern. Das hat ja schon alles einen sehr familiären Kontext. Und natürlich sind die Eltern erst irritiert, wenn man nicht diesen sogenannten Normen entsprechen möchte, in denen man selber denken kann.
Ja.
Und es ist schön, dass Ihre Eltern das dann erfahren konnten, dass Sie das gemacht haben, was eigentlich Eltern sich wünschen, dass das Kind zufrieden und sogar glücklich ist.
Ja, richtig. Ja. Die eigentliche Schwierigkeit war, meinen Eltern zu erzählen, dass ich ein Buch schreibe mit dem Titel Die Kunst, die Eltern zu enttäuschen. Da haben die natürlich gedacht, um Gottes Willen, was kommt jetzt da in dem Buch? Aber ich habe sie beruhigen können. Also es wird nichts Persönliches und es ist keine Abrechnung oder sowas mit den Eltern oder so. Das war nicht ganz einfach für die. Aber ich habe ihnen dann, bevor das Buch gedruckt worden ist, das Manuskript gegeben und da war dann alles wieder gut, ja.
Ja, aber Sie haben ja Ihre Eltern nicht enttäuscht. Die Eltern waren so zufrieden, haben Sie ja gesagt, als Sie gesehen haben, dass Sie den richtigen Weg für sich gewählt haben, nämlich das klösterliche Leben.
Ja, aber es ist natürlich schon eine Enttäuschung in dem Sinne, dass...
Der Erwartungen.
Der Erwartungen, die da sind. Und immer im besten Fall, so wie Sie es ganz richtig gesagt haben, ist es eben so, dass die Erwartungen der Eltern eben so sind, dass das Kind glücklich werden soll. Ja, dass man denkt, es wäre doch das Beste für das eigene Kind, wenn es das und das machen würde. Das ist ja nun nicht nur bei Eltern und Kindern so. Ich meine, ich kriege das manchmal mit, wenn ich in Familien zu Gast bin, also wie unglaublich viele Ratschläge da gegeben werden. Also was der eine meint, was der andere machen sollte und wie der andere richtig handelt und wie der andere glücklich wird, ja. Das kann natürlich auch so eine Machtfrage dann werden, ja, und kann was Unangenehmes werden, weil, wie man sagt, Ratschläge sind auch Schläge, ja. Ich weiß besser
das
für dich,
was. Ist ein schönes Bild.
Ich weiß besser für dich, was gut für dich ist. Und das ist natürlich das, da ist die Trennlinie zwischen wirklich, dass man aus Liebe und Sorge sich wünscht, dass der andere etwas tut, von dem man überzeugt ist, dass ihm das weiterhilft, und ich weiß, was gut für dich ist, die ist natürlich dann dünn, ja. Und Enttäuschung heißt ja erstmal, ich werde einer Täuschung, in der ich vorher gefangen war, beraubt, ja. Also, wenn ich jemand enttäusche, heißt das ja, er hat sich getäuscht in mir, er hat etwas in mir gesehen, was ich gar nicht bin, und jetzt sage ich, ich bin anders. Und dann ist die andere Person enttäuscht. Eine Täuschung wird weggenommen. Eigentlich was ganz Positives. Weil das auch in der menschlichen Beziehung eben bedeutet, dass wir eine viel ehrlichere und viel bessere Beziehung haben können. Es ist zumindest eine Chance dazu.
Könnte auch zu was Gutem führen.
Es kann im besten Fall kann es dazu führen, dass sich die Beziehung vertieft, ja. Also, wenn ich meine Eltern enttäusche, dann zeige ich ihnen, ja, sehr offen, wenn ich es wage, die Eltern zu enttäuschen, könnte man beinahe sagen, zeige ich ihnen sehr offen, Mama, Papa, ich bin anders, als du denkst. Ich bin so. Und liebt dahinter vielleicht die bange Frage, werdet ihr mich auch so lieben, wenn das Bild, was ihr von mir habt, nicht mehr stimmt? Und wenn ich euch eben enttäuscht habe, das heißt, wenn ihr lernen müsst oder sehen müsst, dass ich anders bin, als ihr dachtet, dass ich bin. Insofern ist in jeder Enttäuschung auch ein Risiko. Ja.
Natürlich möchte man niemanden verletzen durch diese Enttäuschung. Und wenn Sie jetzt an Ihr eigenes Leben denken, Sie haben bestimmt auch reflektiert bei Ihrer Entscheidung, einem Kloster den Jesuiten beizutreten und ein klösterliches Leben zu leben, dass Sie dadurch Ihre Eltern enttäuschen. Und das ist, glaube ich, auch eine Belastung, dieses abzuwägen. Was ist mein, wie der Untertitel Ihres Buches heißt, mein Mut zum selbstbestimmten Leben, und was ist das Risiko, andere zu verletzen durch die Enttäuschung?
Ja, das ist genau richtig. Also in jeder Enttäuschung ist das Risiko einer echten Verletzung und auch eines Bruchs einer Beziehung unter Umständen drin. Ja. Das kann ja sein, dass die Enttäuschung so groß ist, dass der andere nichts mehr von mir wissen will. Jetzt vielleicht nicht bei Eltern und Kindern, aber in normalen Beziehungen, wenn ich jemanden enttäusche, ja, das kann ja wirklich zum Bruch der Beziehung führen. Und das ist eben, kann wirklich sehr verletzend sein. Deswegen ist auch die Frage, wie man enttäuscht, wie man das macht, ganz wichtig.
Und deshalb haben Sie auch das Buch geschrieben. Das war ja kein privates Buch, das war ja nur der Einstieg in dieses Kapitel. Dieses kluge philosophische Buch, die Kunst, die Eltern zu enttäuschen, haben Sie ja sozusagen auch für die Menschen, die Sie beraten, geschrieben. Das sind ja auch oft familiäre Strukturen, also das sind Firmen zum Beispiel. Das ist ja fast dynastisches Denken, dass der Sohn oder die Tochter dann doch die Firma übernimmt, weil sonst die Firma in fremde Hände kommt. Das ist ja auch, sind ja auch große Entscheidungen bei zum Beispiel mittelständischen Unternehmen oder auch bei großen Firmen, die Sie beraten.
Genau, also bei großen Firmen nicht so sehr, bei Konzernen nicht so sehr, aber bei mittelständischen Familienunternehmen. Mhm. Das ist im Grunde die Sache, wo auf einmal, wo sich etwas flapsig gesagt, für Kinder die Frage stellt, kann das eigentlich gut gehen, wenn der Papa auch der Chef ist, ja? Oder kann das gut gehen, wenn ich mit meinem Bruder zusammen das Unternehmen weiterführe? Oder haben wir so eine Geschichte miteinander, dass das eigentlich nur im Chaos enden kann, wenn ich jetzt mit meinem Bruder irgendwie, wo wir uns als Kinder und Jugendliche immer schon in Haaren gelegt haben und gestritten haben um die Liebe der Mutter oder um die Liebe des Vaters. Also kann das gut gehen, wenn wir zusammen die Firma führen, ja. Und sich diesen Fragen zu stellen und dann auch den Mut zu haben, die unter Umständen den Eltern zu sagen, so sehr ihr euch das wünscht und ich das auch verstehe, dass das schön wäre für euch, dass ich die Firma übernehme, ich kann das nicht machen. Ich werde nicht glücklich dabei. Es ist nicht mein Weg, mein Lebensweg, ja. Und es gibt Familien, die ich kenne, wo im Grunde so eine Frage, man sich kaum so eine Frage zu stellen traut, weil der Druck so groß ist und die Dinge eigentlich so klar von den Eltern vorgegeben werden. Du bist Sohn, du bist Tochter des Unternehmens sowieso und das heißt, du wirst das Unternehmen weiterführen, ja.
Oder die andere Seite, dass die Kinder erwarten, dass die Eltern meinen, man sollte das Unternehmen weiterführen und die Eltern haben sogar vielleicht Verständnis dafür, dass da vielleicht manches überhaupt nicht zutage kommt. Sie in Ihrem Institut für Philosophie und Leadership haben Sie ja oder lehren Sie ja auch, dass man selber draufkommt, was die richtige Lösung ist. Ja. Sie schlagen ja den Leuten nicht vor, macht es so oder so. Sie zeigen ja nicht den Lösungsweg direkt auf, sondern bringen ihre, wie nennt man die dann, Kunden?
Oder ja, kann man sagen. Obwohl das komisch klingt, das klingt im Kontext komisch, für mich als Jesuit.
Ja, wie sagen Sie dann Ihre?
Also wir sagen nicht Kunden, wir sagen einfach, wir nennen die Namen dann. Also wir sagen natürlich, ja klar. Ja.
Die Menschen, sagen wir einfach die Menschen, zu Ihnen kommen. Ja. Sie bringen Sie doch viele Anregungen dazu, selber drauf zu kommen, was der richtige Weg ist.
Genau, und zwar, weil ich ja auch selber so ausgebildet worden bin. Also als ich selber mit 28 mir überlegt habe, in den Jesuitenorden einzutreten, dann macht man zunächst 2 Jahre ein sogenanntes Noviziat. Das ist eine Zeit, wo man sich selber prüft und auch geprüft wird. Passt das eigentlich zu mir, was ich da vorhabe? Ja? Werde ich da eigentlich wirklich glücklich damit? Oder habe ich nur noch nicht die richtige Therapeutin gefunden, die mich schon von diesen Dingen wegbringen würde? Ja? Und in diesen 2 Jahren lernt man eben auch Methoden kennen und auf sich selbst anwenden dann, diese Frage für sich zu klären. Ja? Was ist eigentlich mein Lebensweg? Wie werde ich glücklich? Und glücklich jetzt nicht in dem Sinne, ist alles nur super und mir geht's ständig gut, sondern ein Leben zu führen, ja, was für einen selber stimmig ist, was man als das eigene Leben und nicht als ein fremdbestimmtes, sondern als ein selbstbestimmtes Leben versteht. Und es sind diese Methoden, die wir jetzt fruchtbar machen möchten, eben für zum Beispiel für Söhne und Töchter von Familienunternehmen, die wir in ähnlichen Prozessen jetzt schicken und begleiten, oft abgesehen vom direkten religiösen Kontext, sodass wir versuchen, mithilfe der Philosophie die existenzielle Bedeutsamkeit herauszuheben, die das hat. Und da geht es wirklich darum, nicht darum, dass ich denen sage am Ende, das ist gut für dich und mach das so oder mach das so. Ja, Ratschläge, wie gesagt, sind Schläge und das tun wir auch nicht. Sondern wir, und das ist auch durchaus fordernd für die Leute, Wir versuchen sie in diesem Prozess der Selbstfindung, was ist eigentlich ihr eigener Weg, zu begleiten. Und wenn wir das Gefühl haben, die weichen Fragen aus, die wir für wichtig halten, dann drücken wir da schon, sagen wir, nee, also wir finden das wirklich wichtig, dass du dir das anschaust und dass du die Frage für dich klärst.
Also dann schaffen Sie sozusagen mit Ihrem Institut für Philosophie und Leadership so eine Art kleines Noviziat für die Menschen, die Ratsuchen zu Ihnen kommen.
Für die jungen, vor allen Dingen für die jungen Menschen, ja.
War das eine schöne Zeit für Sie, das Noviziat?
Nein,
das
war klingt, sehr schwer.
Ja, weil es klingt eigentlich so schön, eine Zeit für sich zu haben, wo man sich über vieles klar werden kann. Aber es, wie Sie gerade sagen, es kann auch sehr anstrengend sein.
Das ist anstrengend für mich auch gewesen, ja. Das ist wirklich, und das ist auch gut so, dass das anstrengend ist.
Hadert man da viel?
Ja, schon auch. Also man wird halt erstmal sehr rausgenommen aus seinen ganzen sozialen Bezügen, ja. Mhm. Das ist auch wichtig. Es ist quasi wie ein Gang in die Wüste, könnte man sagen. Man ist auf sich zurückgeworfen, auf Gott zurückgeworfen. Und das ist tatsächlich nicht ganz leicht gewesen für mich. Aber unglaublich wichtig, ja. Diese Dinge müssen durch die Krise gehen, könnte man sagen, damit sie sich bewähren können.
Sie haben ja auch mal ein Buch geschrieben, das ich vor einigen Jahren gelesen habe, die Kunst, sich selbst auszuhalten. Und das ist ja auch ein schmerzhafter Prozess.
Ja, ganz genau. Richtig, ja. Ja, genau.
Und das ist wahrscheinlich vergleichbar jetzt mit dem Noviziat.
Ja, das ist genau vergleichbar mit dem Noviziat. Es ist so, wenn wir dann für zum Beispiel für Vorstände oder Geschäftsführer von diesen DAX-Konzernen, wenn wir da Kurse geben, da geht es natürlich nicht mehr darum, was möchte ich mit meinem Leben machen und passt das, was ich vorhabe, zu mir, sondern das sind Leute, die sind 50, 60, Mitte 60, die stellen sich natürlich ganz andere Fragen. Mhm. Und das ist auch interessant, also bei uns Jesuiten ist das so, dass man so 20, 30 Jahre, nachdem man im Orden war, nochmal eine letzte Ausbildungszeit hat. Das nennen wir Tertiat bei uns. Und da wird man nochmal für ein halbes, für ein Dreivierteljahr völlig rausgenommen aus seinem eigenen Leben. Also ich bin damals nach Los Angeles gegangen, habe da dieses Tertiat gemacht. Und da lernt man Methoden kennen, wo man nochmal so zurückguckt auf sein bisheriges Leben und sich so fragt, sag mal, war das eigentlich stimmig für mich? Was habe ich denn eigentlich genau gemacht? Ja, passt das eigentlich wirklich, für was ich mich damals entschieden habe? Passt das eigentlich wirklich zu mir? Oder muss ich vielleicht was anderes machen? Oder muss ich die Dinge anders machen? Also, dass ich so ein Feintuning, könnte man sagen, eine Feineinstellung kriege und sage, wie kann mein Leben noch besser, wo hat es gehakt, wo waren Krisen? Und nochmal so zurückzugucken auf die vergangenen 20 Jahre, ja. Ich war da so 40, als ich das gemacht habe.
War das dann auch anstrengend?
Nee, das war nicht anstrengend. Das war wirklich sehr, sehr schön.
Das ist ja eigentlich eine Chance.
Das ist eine unglaubliche Chance, ja. Und wenn wir eben für Vorstände und für ältere, also Menschen, die sich nicht mehr die Frage stellen, was soll ich aus meinem Leben machen, sondern andere Arten von Fragen haben, da benutzen wir dann Methoden und Fragestellungen, die aus dem Tertiat kommen, ja. Und manchmal auch wieder für ältere Leute, die deren Berufsleben abgeschlossen ist, die stellen sich oft wieder Fragen, die den Fragen von jungen Leuten gleichen. Nämlich, gut, jetzt werde ich aus dem Berufsleben ausscheiden, was ist eigentlich dann? Wie kann ich dann eigentlich leben?
Das ist auch ein Thema, über das wir noch in der zweiten Stunde von unserem Gespräch, von unserem Ratsch reden wollen. Und über Spiritualität. Professor Michael Bort bei mir zu Gast. Jetzt gibt es gleich die 11er Nachrichten und dann unterhalten wir uns weiter.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Sagt Hermine Kaiser zum zweiten Stund von unserem Ratsch heute, wo es um Philosophie geht. Die Kunst, sich selbst zu verstehen, die Kunst, die Eltern zu enttäuschen und vom Mut zum selbstbestimmten Leben. Darüber rede ich mit Professor Michael Bort, der das Institut für Philosophie und Leadership in München leitet, der Jesuit und Philosophieprofessor ist. Und wir reden über enttäuschte Erwartungen, selbstbestimmtes Leben. Er lehrt auch über Selbsterkenntnis für Unternehmensführung und jetzt in unserer zweiten Stunde sprechen wir auch über Spiritualität, wie wichtig sie ist. Professor Michael Bort bei mir zu Gast. Viele Themen, die wir haben, viele spannende und interessante Themen und Sie nehmen auch einem so ein bisschen die Angst vor der antiken Philosophie, weil Sie die Philosophie in den Alltag übertragen. Das haben Sie aber auch durch Ihre Beschäftigung damit gelernt und jetzt lehren Sie es.
Ja, wobei ich eben auch selber das Gefühl habe, dass ich auch philosophische Thesen, auch wenn sie abstrakt sind, im Grunde nur dann verstehe, wenn ich weiß, was das bedeutet für den Alltag. Und insofern bin ich auch ein großer Verfechter einer Philosophie der Alltagssprache, die auf Ludwig Wittgenstein zurückgeht. Der sagt im Grunde, das ist die einzige Sprache, wo wir wirklich sicher sein können, dass wir die Dinge verstehen. Und alles Rumgeschwurbel und alle noch so abstrakten philosophischen Theorien, wenn die sich nicht auf die Alltagssprache zurückführen lassen. Das heißt, wenn man es nicht so ausdrücken kann, dass es auch jemand versteht, der jetzt keine Philosophin, kein Fachphilosoph ist, selbst wenn es komplex ist, dann ist zumindest die Frage, ob die Theorie wirklich was taugt oder nicht. Ja.
Also auch das Vermittelnde ist da ganz wichtig und steht da auch im Vordergrund. Aber interessant ist ja auch, weil Sie sich ja hauptsächlich, bis Sie sich beruflich total verändert haben, mit der antiken Philosophie beschäftigt haben, dass das Grundwerte eigentlich sind, die heute genauso aktuell sind wie vor 2.000, 3.000 Jahren.
Das ist richtig. Also das Nachdenken, also einmal das Nachdenken darüber, was eigentlich das gute Leben ist, wie man selber glücklich wird, was das gelungene Leben ist, so wie ich es ausdrücken würde philosophisch. Das ist eine Frage, die am Anfang eigentlich der großen philosophischen Tradition steht. Man könnte sagen, ist nicht ganz richtig, aber damit hat im Grunde im Westen die Philosophie begonnen, mit Sokrates, indem er gefragt hat, ja, wie soll ich leben? Was ist das gute Leben für einen selbst? Und diese Frage ist natürlich aktuell wie eh und je, wenn sich auch die Antworten dann teilweise geändert haben. Das muss man schon auch sagen. Also diese ganze Idee oder die ganze Vorstellung des Selbstbestimmten, ja, oder auch die ganze Bedeutung, die nicht nur die Gesellschaft, sondern auch das Familiensystem, die Eltern auf einen selber haben, auf die innere Struktur unseres Erlebens, das gab es in der Antike tatsächlich noch nicht. Das ist wirklich neu.
Gut, weil die Lebensumstände sich ja im Laufe von Hunderten und Tausenden Jahren geändert haben. Und deshalb sagen Sie ja, das muss ja eine gelebte Philosophie sein mit den Grundwerten, aber in unseren Leben, in unsere Lebenswelten übertragen. Jetzt sind wir aber ganz nah bei der Religion und auch Spiritualität, die ja auch unterstützend immer schon da waren, um Werte zu lehren.
Richtig, also zumindest... Ja, also das denke ich schon, dass man das so sagen kann, dass eine Funktion von Religion für Gesellschaft oder für Erziehung ist, dass Menschen durch eine Religion in ein Wertesystem hineingeführt werden. Ja, das ist sehr richtig.
Sind wir ja auch so damit aufgewachsen, wie jeder von uns, der eine religiös geprägte Kindheit hatte, mit einem Wertesystem, das uns auch, das sind wir wieder bei der Kunst, die Eltern zu enttäuschen, das ist uns ja auch in der Kindheit mitgegeben wurde.
Genau, und wir leben jetzt ja nun wirklich in einer Zeit, wo eigentlich absehbar ist, dass die Religionen diese Kraft nicht mehr haben werden. Also sie haben sie jetzt vielleicht noch streckenweise, aber immer weniger. Kinder wachsen ja mit religiöser Bildung auf oder wirklich mit Religion in dem Sinne, dass die Religion das Leben prägt. Und die große Frage, die mich auch sehr beschäftigt, ist, wo findet eigentlich eine Vermittlung von Werten statt, wenn nicht mehr in der Religion? Das ist tatsächlich, finde ich, momentan ein Problem, was mich sehr bewegt.
Ein sehr aktuelles Thema in Zeiten wie diesen, wo auch Fanatismus und Religion zu großen Katastrophen führen kann. Ja. Spiritualität und Religion, gehen die miteinander?
Im besten Fall ja. Also ich sehe das so, dass jede Religion, könnte man sagen, jede große Religion auf vier Säulen ruht. Die eine große Säule der Religion ist die Institution. Also denken Sie nur an die Kirchen in Deutschland zum Beispiel. Ja, die sind verfasst, die sind strukturiert, da gibt's Macht, gibt's Gremien, gibt's Geld und so weiter. Die zweite Säule, und das ist sicher etwas, was an Bedeutung extrem verlieren wird. Die zweite Säule ist das Dogma oder die Ethik. Das heißt, wenn Sie Mitglied einer Religionsgemeinschaft sind, dann glauben Sie bestimmte Dinge oder sollen bestimmte Dinge für richtig halten, bestimmte Dinge für falsch halten. Und auch das eruiert ja völlig. Also es gibt ja sozusagen schon innerhalb der Kirchen enorme Unterschiede davon, was man für richtig hält, was man für wahr hält. Die dritte Säule, könnte man sagen, ist der Gottesdienst, der Kult. Und die vierte Säule ist die Spiritualität. Und das ist eigentlich das Herzstück jeder großen Religion. Da geht es um Erfahrung. Also man könnte etwas flapsig sagen, also Jesus hat ja nicht eine, wollte ja nicht eine Kirche gründen, sondern der hat eine religiöse Erfahrung gemacht, eine ganz tiefe spirituelle Erfahrung gemacht von Gott, und aus der hat er gelebt und die wollte er weitergeben. Und ich glaube, wenn sich Religionen, so wie sie verfasst sind, institutionell, sehr weit entfernen von dieser spirituellen Quelle, sondern nur noch eine Wertevermittlung ohne Spiritualität werden, dann wird eben auch eine Religion von innen her hohl, ja. Und was wir im Institut für Philosophie und Leadership machen, ist, dass wir den spirituellen Kern der Religion erhalten, weil wir das so entscheidend finden. Und dieser spirituelle Kern besteht aus zwei verschiedenen Dingen. Zum einen ist es so, und darum geht es um Spiritualität, dass jede Religion Übungen hervorgebracht hat, die denjenigen, der übt, im Grunde verspricht, dass man Gott oder das Göttliche oder das Universum oder wie immer man das dann in der Religion nennt, dass wir dem näher kommen, dass wir eine Erfahrung davon machen. Und die klassische Übung ist eben die Meditation, über die wir ja auch in der ersten Stunde gesprochen haben. Und der zweite Aspekt der Spiritualität ist, dass jede Spiritualität die Frage beantworten möchte, was soll das eigentlich alles? Was ist der Sinn von allem, ja? Und das verweist uns auf die Philosophie, auf Überlegungen, auf philosophischere Überlegungen, was ist eigentlich der Sinn des Lebens oder was ist zumindest der Sinn meines Lebens oder was macht mein eigenes Leben sinnvoll?
Auch eine Frage, die man nicht allgemein beantworten kann, sondern jeder für sich selber.
Das ist, vielleicht kann man schon ein bisschen, also ich hoffe als Philosoph ein bisschen mehr weiter sagen zu können darüber, als dass es jetzt wirklich nur Privatsache ist, was mein Leben sinnvoll macht.
Also für den Laien drüber nachzudenken, meine ich.
Ja.
Also Sie als Philosoph sehen es natürlich in einer übergeordneten Position.
Naja, aber auch als Laie würde man ja sagen, also wenn jemand sagt, also mein Leben wird dadurch sinnvoll, dass ich mir jede Gerichtssoap von RTL 2 oder Sat.1 reinziehe und das ist total sinnvoll für mich, da würden wir denken, also das kann ich mir eigentlich schwer vorstellen. Und wenn jemand sagen würde, er engagiert sich ehrenamtlich in einem Hospizverein und das macht mein Leben sinnvoll, würden wir erstmal spontan denken, ja klar, da haben wir, dass das was Sinnvolles ist, das denken wir schon. Also insofern gibt es da schon auch
einen Wertekodex.
Ja, auch einen Wertekodex eben, also dass wir das Gefühl haben, etwas, was wir völlig wertlos finden, ja, das finden wir tendenziell auch sinnlos. Und es ist schwierig für uns zu verstehen, dass andere vielleicht meinen, ihr Leben sei sinnvoll, wenn sie irgendwelchen Blödsinn machen, ja. Ich sage das nur, um also jetzt das nicht zu kompliziert zu machen, das aber eben auch auf so einer Ebene, ganz menschlichen Ebene, ohne dass man jetzt Fachphilosophin oder Fachphilosoph ist, dass wir schon denken, also eine bestimmte Art zu leben ist sinnvoller als eine andere Art zu leben. Und wenn man in so eine Richtung weiterdenken würde, da käme man schon auf Dinge. Also einmal sind eigentlich im Grunde drei große Dinge, könnte man sagen, die das Leben sinnvoll machen. Das eine ist wirklich tiefe menschliche Beziehung, ja. Man könnte sagen Liebe. Wenn wir in tiefen Liebesbeziehungen sind, wenn wir tiefe Freundschaften haben, klar macht das unser Leben sinnvoll. Und daran wird auch keiner zweifeln, da wird man nicht sagen, das ist ja merkwürdig, dass du das sinnvoll empfindest, eine tiefe Freundschaft zu haben, ja. Und die zweite Sache, die zum Sinn beiträgt, ist, dass wir etwas tun, was für andere Menschen wichtig ist. Dass wir einen Unterschied machen in dem, was wir tun für andere Menschen. Auch das hat so etwas ganz Unbezweifeltes, wo wir das Gefühl haben, wenn wir was machen, was für andere wichtig ist und wenn diese Menschen uns am Herzen liegen, dann ist das völlig fraglos für uns und ist deswegen auch sinnvoll. Und die dritte große Säule von Sinn wäre die Selbstbestimmung. Dass wir das tun, weil wir das Gefühl haben, es ist richtig, das zu tun. Wir sind verheiratet und setzen Kinder in die Welt, weil wir denken, es ist gut und es ist richtig. Es passt für uns, Kinder in die Welt zu setzen und nicht, weil unsere Schwiegereltern so einen Stress machen, dass die jetzt endlich Enkel wollen oder so. Also dass das, was wir tun, selbstbestimmt aus uns heraus kommt. Dass es nicht darum geht, Erwartungen anderer zu nicht zu enttäuschen und anderen Menschen gerecht zu werden, sondern dass wir das Gefühl haben, ja, das, was wir tun, ist richtig. Und diese drei Dinge, also in tiefen Beziehungen zu stehen, in Liebesbeziehungen zu stehen, in tiefen Freundschaften zu stehen, dann etwas zu tun, was für andere Menschen wichtig ist, ja, mit unserem Leben, dass wir irgendwas daraus machen, dass wir eben nicht Gerichtsshows schauen, sondern Dinge tun, die für andere zählen. Und die dritte Säule, dass wir das alles tun, weil wir das Gefühl haben, ja, das passt zu uns, es ist selbstbestimmt. Das ist das, was man sagen würde, das kann man natürlich alles viel abstrakter ausdrücken, aber was ein sinnvolles Leben ausmacht.
Und vielleicht ein zufriedenes Leben, weil zum Beispiel dieser dritte Punkt, der gibt einem so viel Wärme, dass es auch das Schöne, was man gibt und dadurch auch bekommt, dass es sinnvoll ist, dass es das Leben bereichert und schön macht und das Leben sinnvoll macht. Und die Sinnfrage stellen sich ja viele Menschen, drum kommen ja auch viele, viele Menschen zu Ihnen.
Ja, aber ich sage das nur so etwas ausführlich, weil
man natürlich... Um es auf den Alltag wieder zu übertragen.
Genau, und weil man natürlich oft auf die Meinung trifft, naja, also wie jemand glücklich werden muss oder wie ich sinnvoll lebe, das ist wirklich Privatsache. Und da kann mir keiner irgendwas sagen, das muss ich selbst rausfinden. Ich meine, was ich selber rausfinden muss, ist, welche Art von Tätigkeit eigentlich jetzt für mich passt, was für Talente ich habe. Also ob ich zum Beispiel im Hospizverein mich engagiere oder ob ich einen Ratsch moderiere und da auch ein bisschen Licht in das Leben der Hörerinnen und Hörer bringe, weil die sich einfach freuen, Sendungen zu hören. Oder wie ich, dass ich quasi als Seelsorger arbeite. Also das ist dann wirklich sehr individuell, sehr unterschiedlich. Oder auch, welche Arten von Beziehungen ich lebe, wie ich die Freundschaften lebe, ja. Das ist dann wieder, das muss man wirklich selber rauskriegen. Da gibt es jetzt keinen richtig oder falsch oder besser oder schlechter.
Aber das ist nicht wertend.
Das ist nicht wertend, nee. Aber dass diese drei Dinge wichtig sind für ein erfülltes, glückliches, sinnvolles, menschliches Leben, das würde ich schon vertreten. Das halte ich wirklich für ganz wesentlich.
Das klingt auch sehr... sehr liebevoll und sehr schön. Seelsorger ist übrigens eine schöne Berufsbezeichnung.
Ja, genau. Das finde ich auch.
Über Spiritualität und Religion sprechen wir gerade und Sie schreiben auch in Ihrem Buch, jetzt habe ich das schnell aufgeblättert, da sind wir bei der Spiritualität und da schreiben Sie, jetzt lese ich Ihnen Ihr eigenes Buch vor, aber ich lese es den Hörern vor. In der Spiritualität geht es um die Erfahrung Gottes und des Göttlichen. Sie ist die lebendige Quelle, der Pulsschlag und die Seele jeder Religion. Und jetzt kommt der Satz, der mich sehr berührt hat. Ohne Spiritualität verkommen Religionen zu Institutionen, deren einziges Ziel Einfluss und Machterhalt ist. Und genau das passiert leider oft genug. Und das ist etwas, was Sie aus religiösen, spirituellen und philosophischen Gründen ablehnen.
Ja, sicher. Und ich meine, wir brauchen ja bloß in die Welt zu schauen. An dem Tag, an dem wir uns jetzt unterhalten, ist ja seit beinahe 2 Wochen jetzt der Krieg im Nahen Osten wieder durch diesen grauenvollen Angriff der Hamas gegen Israel losgegangen. Und selbst wenn ich jetzt zu wenig Experte bin, um jetzt genau zu sagen, welche Bedeutung die Religion hat, so ist es natürlich doch auch eine völlig missverstandene Art und Weise von Religion, die unter Umständen Menschen motiviert, solche unvorstellbaren Grausamkeiten an anderen Menschen zu tun.
Und das ist wieder, was Sie auch sagen, das ist die Institutionalisierung von Religion, das ist ja eigentlich dann auch Missbrauch von Spiritualität.
Das ist extremer Missbrauch von Spiritualität, ja, richtig.
Und Spiritualität ist eben wichtig, um unser Alltag für ein selbstbestimmtes, zufriedenes Leben in einer Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist auch, was Sie vermitteln wollen, dass wir nur ein Teil des Ganzen sind und dass es miteinander so wichtig ist.
Ja, erstmal geht es in der Spiritualität Spiritualität innerhalb der Religion, da geht es wirklich natürlich um Gott, ja, um die Erfahrung Gottes. Aber das Besondere ist eben, dass diese Erfahrung, diese religiöse Erfahrung nicht dazu führt, dass man irgendwie eine Ego-Nummer macht und irgendwie nur noch egoistisch durchs Leben läuft, sondern dass da eine viel größere Sensibilität für andere Menschen. Es gibt eine sehr schöne Studie, die geschrieben worden ist über was Meditation im Leben verändert. Und da hat man jetzt, das hat man nicht nur das Christentum untersucht, sondern also auch Hinduisten, Buddhisten, die also wirklich sehr, sehr viel meditieren. Und wo sich alle Religionen einig sind, ist, dass die Spiritualität zu einer immer tieferen Liebe zu anderen Menschen führt. Und das ist wirklich, und das ist echt das Zentrum, darum geht es in der Religion, ja. Nicht ich oder ich und Gott privat, sondern zu einer Hingabe des eigenen Lebens und zu einer immer größeren Liebe, dass unser Herz immer größer wird. Und manchmal vergisst man das ja auch im Christentum. Also das ist auch eine Sorge, die ich habe, dass wir das Gefühl haben, so wie zumindest Kirche zurzeit nach außen auftritt, da geht es entweder um politische Dinge, was man jetzt machen soll, oder es geht um Machterhalt. Aber es geht nicht viel zu wenig darum, dass es ein großes Versprechen gibt des Christentums, nämlich, dass es möglich ist, die ganze Dunkelheit in unserem Herzen zu überwinden. Dass es etwas gibt, was stärker ist als unsere ganze Furcht, unsere ganze Abneigung, unser ganzer Hass, den wir auch in uns tragen, und dass das im Leben durchschlagen kann. Nämlich, dass unsere Fähigkeit zu lieben immer größer und immer tiefer wird. Und darum geht es in der Religion, ja.
Das ist so schön.
Das ist auch schön.
Und lieben, doch welch Glück, geliebt zu werden und lieben Götter wie ein Glück.
Ja, genau. Ja, richtig.
Ich glaube, das ist von Goethe, aber das ist mir jetzt gerade so eingefallen, dass die Liebe, die Nächstenliebe, die ja auch in der katholischen Kirche immer so betont wird,
im Christentum,
dass die so gelebt werden sollte.
Ja, genau.
Und das sind ja auch wieder die Werte, die auch von der Antike übertragen werden. Das sind ja nicht nur die abgehobenen Gedanken, sondern es ist auch dieses gelebte Leben, dieser liebevolle Umgang miteinander.
Ja,
und vielleicht auch der liebevolle Umgang mit sich selbst.
Ja, natürlich, ganz richtig, genau.
Aber selbst verzeihen,
sich selbst aushalten. Aber das ist oft das Schwierigste. Aber wenn Sie so sagen, dass wir die Nächstenliebe, dass wir das machen sollten und dass wir das leben sollten, das ist natürlich richtig. Aber das Besondere ist tatsächlich, dass das Versprechen ist nicht, wir schaffen das irgendwie, dass wir uns disziplinieren und dann irgendwie liebevoller sind, sondern dass wirklich dass sich unser Herz ändert, könnte man sagen, ja. Dass wir merken, die Liebe ist umfassender. Es geht nicht mehr um Sympathie und ich finde Leute sympathisch, unsympathisch, ich teile die ein in gute, in schlechte, Leute, die ich mag, die ich nicht mag, ja. Sondern dass auf diesem spirituellen Weg eine umfassende Liebe einfach in uns wächst, was wir willentlich gar nicht mehr machen können. Wo es auch nicht mehr darum geht, ich nehme mir vor, irgendwas Gutes zu tun oder sowas, sondern wo das ganz natürlich passiert. Also diese Studie, von der ich kurz berichtet habe, das ist eine englische, die hat den Titel Altered Traits und das heißt auf Deutsch veränderte Charakterzüge. Und das ist wirklich, darum geht's. Dass wir das Gefühl haben, dass man auf diesem spirituellen Weg tatsächlich jemand wird, der auf eine Art und Weise verändert wird, von der wir spüren, dass die uns immer mehr zu uns selber hinführt, aber auch immer tiefer zu jemand anders hinführt, aber die wir nicht machen können. Wo wir merken, da kommen wir willentlich an eine Grenze. Wir können unseren Charakter nicht verändern, so wie wir es gerne hätten. Und da setzt dann eben die Spiritualität ein, ja. Dass wir immer tiefer der werden, der wir eigentlich auch sein möchten, nämlich als Mensch, der andere Menschen liebt, ja.
Können Sie das jetzt, ist mir ein anderes Wort für Kunden eingefallen, Ihren Kursteilnehmern,
ja.
können Sie das dann denen so vermitteln, wenn es um ganz strategische Geschichten geht, zum Beispiel, dass man ein Familienunternehmen weiterführen soll oder nicht und wie man miteinander umgeht und wie man selbst über sich nachdenkt und über Erwartungen oder Demut oder was auch immer Sie da lehren. Wie sind denn Ihre Kurse? Wie arbeiten Sie mit Ihren Kursteilnehmern?
Also alle Kurse, die wir machen, die haben sozusagen, ein Satz ist uns wichtig. Und zwar, das ist das Lebensmotto von Frère Roger. Das ist der Gründer einer ökumenischen Gemeinschaft von Thésée. Vielleicht kennt der eine oder die andere Hörerin, kennt diese Gemeinschaft. Und dessen Lebensmotto war, mit versöhntem Herzen kämpfen. Und das finde ich, das fasst eigentlich genau zusammen, worum es uns geht.
Sehr befriedigend, ja, das ist wirklich.
Dass man wirklich kämpft und sich einsetzt. für das, was man für richtig
also
findet.
Also eher ja. engagiert statt
wirklich kämpft, engagiert, ja. Also genau. Aber unter Umständen auch wirklich kämpft, ja. Mhm. Also jetzt nicht im Krieg kämpft, aber sich wirklich sagt, also ich setze mich für die Sache ein. Ich denke, das ist richtig und dafür macht man das. Aber mit versöhntem Herzen. Das heißt nicht aus Hass und ich halte das alles nicht mehr aus und schreie einfach raus, was ich alles ändern muss und hau da ordentlich auf den Putz oder sowas, ja. Sondern ich komme mit mir selber schon klar. Sozusagen mein Herz ist versöhnt. Aber ich tue die Dinge und ich setze mich wirklich ein für die Dinge, ganz aktiv, weil ich es richtig finde, sie dafür einzusetzen. Und das ist natürlich eine enorme Spannung, ja. Weil normalerweise denkt man, je schlechter es einem geht und je unzufriedener man ist, desto mehr setzt man sich ein, weil man aus dieser Unzufriedenheit, aus der Unversöhntheit raus will. Die Welt draußen muss anders sein, damit ich endlich meinen Frieden finde. Ja? Und dieses mit versöhntem Herzen kämpfen ist ein ganz anderes Modell. Das ist sozusagen, ich setze mich dafür ein, weil ich es richtig finde, sich dafür einzusetzen. Gegen den Klimawandel, ja, für soziale Gerechtigkeit, sich da einzusetzen. Aber nicht, weil ich das alles nicht mehr aushalte und mich selber gar nicht mehr aushalte, sondern weil ich es richtig finde, sich dafür einzusetzen, um mit den Dunkelheiten, die das auch in mir auslöst, damit komme ich schon klar, ja. Aber es gibt nicht eins zu eins, dass ich das Gefühl habe, ich bin total unzufrieden und mir geht's schlecht und jetzt engagiere ich mich, weil es muss alles anders werden, so wie ich denke, es ist richtig so.
Aber es ist ja wie eine Art Verbissenheit, die einen einengt und sie versuchen dann, Menschen auf eine bisschen höhere Ebene zu bringen, dieses Versöhnliche. Das stimmt ein richtig versöhnlich, wenn Sie sagen, mit versöhnten Herzen kämpfen.
Ja, aber das ist natürlich ist anspruchsvoll, ja.
Also, und anstrengend.
Und genau, das kostet was. Es hat jemand, der unsere Kurse gemacht hat, einen Vorstandsvorsitzenden eines großen Unternehmens, der hat mal gesagt, was er bei uns gelernt hätte, und das fand ich wirklich sehr schön, ist, nach außen nichts und nach innen alles zu akzeptieren. Also nach außen nichts zu akzeptieren, das heißt, dass er wirklich die Mitarbeiter sehr hart challenged, also sehr hart konfrontiert, wenn er das nicht richtig findet und die kritisiert, das muss man jetzt nicht so machen, ja. Und manchen hat das auch nicht gefallen, aber das war halt seine Art, ein Weltkonzern zu lenken, dass man sagt, die können das immer besser und immer, wenn er was sieht. Also er haut da wirklich hart, man tapfert.
Und das Innere?
Eben, und dass er das Gefühl hatte, also er fängt an, die Leute, wenn er jetzt nicht aufpasst, fängt er an, dass er die Leute nicht mehr mag oder dass er die für Deppen hält, mit denen er da zusammenarbeitet. Und deswegen ist es absolut zentral für ihn, nach innen alles zu akzeptieren. Das heißt wirklich mit versöhntem Herzen die Dinge zu tun und die Leute nicht zurückzuschicken, dass sie die Vorlagen nochmal überarbeiten sollen, weil er so einen Brass auf die Leute hat, sondern weil er es richtig findet, weil er weiß, es können die besser. Aber innerlich nach innen alles zu akzeptieren, innerlich mit den ganzen Spannungen, die das natürlich auch in ihm erzeugt, fertig zu werden, ja. Und das innerlich zu versöhnen.
Versöhnlich ist wirklich was Schönes und was ganz Wichtiges. Und auch ein schönes Wort, versöhnlich.
Ja, das finde ich auch, ja.
Spiritualität, Religion, Philosophie, viele Themen, über die wir jetzt sprechen und die Sie vermitteln können, Professor Bort, durch jahrelange Arbeit mit Philosophie, mit Menschen im Orden. Das ist der Weg, den Sie gewählt haben. Sie haben auch uns erzählt, wie Sie angefangen haben, was es für Sie auch für Herausforderungen waren, sich fürs Ordensleben zu entscheiden. Aber warum genau nach einem Philosophiestudium oder während eines Philosophiestudiums, warum haben Sie sich genau für das Leben als Jesuit entschieden? Und wie lebt ein Jesuit?
Also,
außer, dass Sie mit meinem schicken Trachtenjanker hier bei mir beim Ratsch sitzen.
Also was mich am Jesuitenorden wirklich fasziniert hat und nach wie vor finde ich das richtig, ist, dass er zwei große Schwerpunkte hat, nämlich Bildung und Spiritualität. Und ich glaube wirklich, dass wir in einer Zeit leben, wo beide Dinge zusammengehören und eine Antwort sein können auf die großen Herausforderungen. Manchmal denkt man auch auf das Elend, in dem wir leben. Auf der einen Seite wirklich Bildung gegen eine Form von religiösem Fundamentalismus oder Fanatismus, ja, dass wir haben, ich glaube, über 180 Universitäten weltweit. Wir haben Schulen, in allen Ländern, also allein in Deutschland haben wir 3 Schulen, wo wir junge Menschen, junge Erwachsene einfach ausbilden und denen eine fundierte Bildung mitgeben. Der zweite große Standbein des Jesuitenordens ist Spiritualität, also die Meditation. Der innere Weg spielt tatsächlich eine ganz entscheidende Rolle für den Jesuitenorden, auch wenn er nach außen nicht so sichtbar ist. Also manchmal hört man ja so Sachen wie Jesuiten, so intellektuelle Elite und so weiter. Das mag auf manche Jesuiten zutreffen, dass die wirklich auch sehr klug sind. Aber viel wichtiger ist eigentlich die Spiritualität, ja, denke ich. Und ich finde es nach wie vor so, wenn man sich anguckt, die Krise der Kirche, ich kann mir nur vorstellen, dass die durch Spiritualität, dass nur die lebendige Spiritualität dem etwas entgegensetzen kann. Und dem Fanatismus, der Polarisierung der Gesellschaft, in der wir zurzeit leben, da hilft nur die Bildung weiter, ja. Das Differenzieren, die Nachdenklichkeit, die Klugheit, die da wichtig ist. Also von daher finde ich das nach wie vor so, diese beiden Antworten auf das, was die Zeit, was uns bewegt, finde ich nach wie vor richtig, Bildung und Spiritualität. Und was mich am Jesuitenorden fasziniert, ist, dass man natürlich selber nur einen ganz kleinen Beitrag dazu leisten kann, aber ich in einer Gemeinschaft lebe mit Menschen, die an ganz anderen Stellen arbeiten und mit denen ich mich viel unterhalte. Also zum Beispiel ein Freund von mir, der arbeitet Auffangstationen für Asylbewerber und macht da Rechtsberatung, also ein völlig anderer Bereich als ich habe, ja. Bekannt ist ja auch ein Jesuit, Jörg Alt, der durch die Presse des Öfteren geht und der im Grunde Seelsorge macht an Menschen, die in der Last Generation tätig sind, und da versucht auch diese Botschaft von mit versöhntem Herzen zu kämpfen weiterzugeben. Also es ist eine unglaubliche Bandbreite an Menschen, mit denen man zu tun hat.
Und wie sieht der Alltag aus?
Das ist natürlich relativ unterschiedlich, weil ich eben viele Kurse gebe, wo ich dann einfach eine Woche weg bin. Aber so Jesuiten leben nicht in Klöstern, sondern leben, wie das bei uns heißt, in Kommunitäten. Und diese Kommunitäten sind sehr unterschiedlich groß. Es gibt eine relativ kleine Kommunitäten. Ich zum Beispiel lebe in einer relativ kleinen Kommunität. Wir leben im Pfarrhaus einer Kirche in München, St. Silvester, am Englischen Garten. Wir sind zu fünft. Zwei meiner Mitbrüder, die arbeiten an der Hochschule für Philosophie als Professoren. Einer ist der Seelsorger der katholischen Hochschulgemeinde in München. Und der vierte ist ein Filmproduzent, der eine eigene Filmproduktionsfirma hat. Ja. Also auch ganz unterschiedliche Dinge, die Leute tun.
Also so eine interessante Jesuiten-WG.
Ja, genau. Sie müssen sich das tatsächlich so ein bisschen als Männer-WG vorstellen, wobei wir also uns dann doch den Luxus erlauben, eine sehr nette Reinigungsfrau bei uns zu haben, die also 1 bis 2 Mal die Woche kommt und die Wohnung putzt, damit man die üblichen Auseinandersetzungen in einer WG, die ich auch von der Zeiten vor meinem Jesuitenorden kenne, die nicht hat, also wo es um Sauberkeit geht und so weiter. Ja. Aber wir kaufen selber ein und wir kochen auch und so weiter.
Das klingt aber schön.
Ich finde das auch sehr gut. Also vor allen Dingen, was toll war, weil während Corona, wo wir auf einmal natürlich, also wir auf einmal sehr eng zusammengelebt haben und auch immer mittags immer zusammen gegessen haben. Und da wirklich in einer Gemeinschaft zu sein von Menschen, die auch irgendwie klug sind und sich Gedanken machen, was heißt das jetzt eigentlich in dieser Corona-Zeit zu sein, und jeder so Wege gesucht hat, dann doch zu kommunizieren, das war wirklich großartig.
Man stellt sich dann vor, wie in einer klassischen Antike, dass 5 kluge Männer den ganzen Abend disputieren.
Nee. Nein. Also nein, das ist
dann nur zu einem Conclusio kommen.
Nein. Das ändert oft auch. Wir sind schon sehr unterschiedlich. Nein. Aber wir haben auch sozusagen, wir haben keine gemeinsamen Zeiten richtig. Also es gibt Leute, die eben, also der Studentenvater, der kommt natürlich eher abends später nach Hause. Ich stehe gerne sehr früh auf, gehe früh ins Bett, also es ist immer unterschiedlich. Und man trifft sich halt auf einer informellen Ebene. Und einmal in der Woche haben wir einen gemeinsamen Abend, wo wir gemeinsam den Gottesdienst feiern und dann gemeinsam essen und über Dinge sprechen. Und einmal im Semester, also zweimal im Jahr, fahren wir für 2 Tage weg und nehmen uns wirklich Zeit, voneinander zu erzählen, was bewegt uns eigentlich, wo stehen wir, wo es auch viel um unsere Eltern geht, die teilweise sehr krank sind oder teilweise auch im Sterben liegen oder schon gestorben sind. Und das ist wirklich auch menschlich, finde ich, sehr, sehr hilfreich. Genau. Dann gibt es ganz andere Kommunitäten, vor allen Dingen auch, wo ältere Leute zusammenleben, die jetzt einfach auch Hilfe brauchen. Das sind dann Kommunitäten, wo auch ein Koch oder eine Köchin da ist, die dann das Essen kocht und wo die Zimmer geputzt werden und wo dann auch das Leben eher geregelt ist, wie in einem klösterlichen Leben. Das ist bestimmte Zeiten, da gibt es Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Gottesdienst und so weiter. Aber jede Kommunität muss bei uns selber schauen, wie sie eigentlich ihr Kommunitätsleben regeln möchte.
Ist aber ein interessantes Modell. Bei dem Klostersterben, wo einfach die großen Gemeinschaften waren, die es jetzt fast nirgends mehr gibt, dass man die kleinen Kommunitäten schaffen kann und dann eine eigene Gemeinschaft bilden kann in einem spirituellen Leben.
Ja, genau. Das
in einem philosophischen Leben.
Also philosophisch ist das nicht so unbedingt.
Wenn es ums Putzen geht, dann ist die Philosophie
voller und zum Einkaufen geht, einkaufen und wer kocht jetzt und warum gibt es wieder kein Brot? Und, also das sind schon wirklich sehr Alltagskonflikte,
die wir haben. Wie schön, dass es auch sehr menschlich ist bei klugen Menschen. Man steht dann auch nicht immer über den Dingen.
Nein, man steht absolut nicht immer über den Dingen, nein, genau. Das muss man schon sagen.
Was für Sie als Ansprechpartner oder für Ihre Kursteilnehmer oder für die Menschen, um die Sie sich kümmern, natürlich auch interessanter ist, ist, dass da auch Menschen sind, die auch Menschliches als zu Menschliches verstehen können.
Hoffe ich. Ja. Wobei ich schon den Eindruck habe, das muss man schon sagen, dass die Tatsache, dass man selber keine Kinder hat und auch das nicht mitbekommt, wie die, also mit Kindern nie gelebt hat, das ist tatsächlich eine Lebenserfahrung, die ich nicht habe und was tatsächlich auch eine Einschränkung ist. Das empfinde ich schon so.
Wobei das ja bei Ihnen alle eine bewusste Entscheidung war. Darum haben Sie auch in einem Noviziat diese 2 Jahre Zeit gehabt, darüber nachzudenken, ob das Ihre Lebensform ist.
Ja.
Jeder sollte im Leben die Chance haben, 2 Jahre darüber nachzudenken. Wie will ich leben? Was wäre ich gerne? Wie könnte es sein?
Ja.
Dieses sich besinnen auf sich selbst.
Ja.
Und zwar nicht als egozentrisch lebender Mensch, sondern als Teil der Gemeinschaft, der Gesellschaft.
Ja, richtig. Ja, also das ist wirklich, im Grunde ist es ein echter Luxus, muss man sagen, so 2 Jahre sich vor Beginn des Ordenslebens zu überlegen, passt das eigentlich wirklich zu mir? Aber eben auch, wovon wir gesprochen haben, dieses Tertiat zu machen, also wenn man in der Mitte des Lebens nochmal zu gucken, was steht eigentlich noch an, wo muss ich vielleicht Dinge anders machen, wo muss ich ein Auge drauf haben, damit ich nicht irgendwie vergrämt im Alter irgendwie aufs Leben zurückgucke und denke, was habe ich da bloß gemacht? Ja.
Da haben Sie uns jetzt hoffentlich allen ein paar wertvolle Denkanstöße gegeben, auch mit diesem letzten Satz und auch mit unserem hochinteressanten und berührenden Ratsch in diesen 2 Stunden. Auf Ihrem beeindruckenden Buch, Die Kunst unserer Sehnsucht zu verfolgen, steht und die Kunst unserer Sehnsucht zu folgen, Spiritualität in Zeiten des Umbruchs, steht hinten auf der Rückseite eine Heimat in uns selbst finden. Und das ist natürlich jetzt noch ein Stichwort, wenn Sie schon bei Bea Heimat sind. Eine Heimat in uns selbst finden, warum ist das so wichtig?
Damit wir den Eindruck haben, wir sind bei uns zu Hause und nicht wir fühlen uns eigentlich fremd in uns selbst und in unserem Leben. Eine Erfahrung, die durchaus auch viele Menschen machen. Dass sie den Eindruck haben, im Grunde sind sie in ihrem eigenen Leben noch gar nicht richtig angekommen.
Dann erübrigt sich ja meine letzte Frage, die ich zumeist meinen Gästen stelle, was ist für Sie Heimat? Dann dürfte die Antwort ja schon von Ihnen selbst vorgegeben sein. Ja,
wobei das natürlich.
Haben Sie eine Heimat in sich gefunden?
Ich habe eine Heimat in mir gefunden, ja, sicherlich. Also das hängt natürlich mit meiner Lebensform auch als Jesuit zusammen. Ja. Diese Heimat ist unverfügbar. Also ich kann das nicht machen. Es ist auch nicht so sehr, dass ich ein Gefühl herstelle dabei, dass ich mich irgendwie immer wohlig fühle oder sowas, was man eigentlich mit Heimat ja verbindet, sondern es ist irgendwie eine Erfahrung einer ganz tiefen Geborgenheit, einer ja Zuhause sein in mir selbst, religiös gesprochen, sozusagen in Christus geborgen sein, aus dem ich versuche zu leben, so gut ich das eben hinkriege.
Wie schön. Geborgenheit ist ohnehin eines der wohligsten Gefühle. Da fühlt man sich sicher und zufrieden und glücklich. Die Bücher, die ich eben genannt habe, von Professor Michael Börth, die Kunst, die Eltern zu enttäuschen, die Kunst, sich selbst zu verstehen, die Kunst, unserer Sehnsucht zu folgen, sind erschienen im Elisabeth Sandmann Verlag. Und schön, dass Sie zu der Heimat gefunden haben, zu Beheimat. Schön, dass Sie da gewesen sind, Professor Barth. Ich bedanke mich sehr.
Ich danke Ihnen.